Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Commerce Decoded. Heute machen wir tatsächlich mal etwas anderes. Ich bin heute alleine hier, Marvin ist nicht mit dabei und es ist das erste Mal in 3,5 Jahren, dass ich hier komplett alleine sitze. Normalerweise sitzen hier Gründer, Gründerinnen, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Marketer oder Marketingverantwortliche von wirklich relevanten Brands oder Agenturen. Und heute dachten wir mal, ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um über einen der meistdiskutierten Fälle im deutschen E-Commerce der letzten Wochen zu reden und eine Folge einfach mal den Geschehnissen zu widmen. Und zwar geht es um The Platform Group. Bevor wir vielleicht starten, ein kurzer Hinweis hier von mir. Wir hatten Dr. Dominik Benner vor knapp 2,5 Jahren selbst hier im Podcast. Eine Folge, die ich selber sehr, sehr genossen habe aufzunehmen. Für mich ein beeindruckender Unternehmer, der wirklich extrem viel in kurzer Zeit aufgebaut hat. Die Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist weder mit ihm abgestimmt, noch basiert sie irgendwie auf irgendwelchen Insider-Informationen, die ich oder wir irgendwie erhalten haben. Das heißt, Grundlage dieser Folge ist ausschließlich alles Öffentliche, also Berichte, Unternehmensveröffentlichungen, Stellungnahmen von allen möglichen Seiten. Und vor allem ganz wichtig für mich, jetzt hier diesen Disclaimer zu setzen, für mich geht es nicht darum, heute zu entscheiden, wer hier Recht hat, welche Seite hier wahrscheinlich irgendwie auf der Stärkeren sitzt. Es geht für mich auch nicht darum, jemanden irgendwie anzuklagen, jemanden zu verteidigen oder jemanden jetzt hier irgendwie in die Schranken weisen zu wollen. Für mich geht es einfach nur darum, weil sehr, sehr viele Flecken überall verstreut liegen, die Geschichte einfach einmal sauber aufzuarbeiten. Denn wenn man den gesamten Bericht versucht zu finden, scheitert man. Man findet überall recht kleine einzelne Ausschnitte. Hier mal ein Artikel, da mal eine Stellungnahme. Hier kann man sich den Kurs angucken. Dort steht irgendwie das. Das heißt, unsere Aufgabe oder meine Aufgabe heute ist es ganz einfach, das so ein bisschen zurückzuspulen. Von der Betrachtung einfach einen Schritt nochmal nach hinten zu gehen und einfach nur aufzuarbeiten, was eigentlich genau passiert ist. Genau, als Startpunkt, vielleicht hat nicht jeder diesen Podcast mit Dr. Dominik Benner gehört, wollen wir im ersten Kapitel darüber sprechen, wer Dr. Dominik Benner eigentlich überhaupt ist. Wenn man im E-Commerce in Deutschland unterwegs ist, dann wird man dem Namen auf jeden Fall meiner Meinung nach, vor allem in den letzten Jahren, irgendwo begegnet sein. Das Spannende ist, heute ist es halt irgendwie ein sehr finales Konstrukt, aber die Geschichte beginnt nicht an der Börse. Sie beginnt wirklich ganz, ganz einfach im Handel, sprich ein Schuhgeschäft der Eltern. Sehr, sehr schön erklärt in unserer ersten Folge, die mir viel Spaß gemacht hat. Aus einem Familienunternehmen entsteht dann irgendwann Schuhe 24. Viele von euch kennen das vielleicht, aber die Idee damals war eigentlich recht einfach. Sie wollten lokale Schuhhändler digital auf eine Plattform onboarden, denen Sichtbarkeit geben und darüber deren Absatz verstärken, also ganz klar ein klassischer Plattformansatz, bevor es vielleicht die Welt noch Plattform genannt hat. Es war dann sozusagen dementsprechend nicht nur ein eigener Shop, klar, das Interface war natürlich ein Shop, aber es war vor allem da, um Händler miteinander zu verbinden und dieser Plattformgedanke zieht sich dann auch irgendwie durch die ganze Karriere von dem Herrn Dr. Dominik Benner. Aus Schuhe 24 wird dann etwas sehr, sehr Großes, klar, Zahlen werden nie ganz genau klar veröffentlicht, aber es wurde sehr, sehr groß und es kamen dann auch immer neue Plattformen, neue Unternehmen, mehr Beteiligungen und irgendwann entstand dann daraus The Platform Group, was man heute kennt. Am Ende ist es heute ein börsennotiertes Unternehmen, beziehungsweise eher eine Unternehmensgruppe. Und die Idee ist heute eigentlich ganz einfach. Man kauft Unternehmen, man integriert Unternehmen und baut daraus ein riesiges Ökosystem an Plattformen, die wieder Benefits füreinander ausschütten. Und meiner Meinung nach, und so habe ich die Folge damals auch aufgenommen, ist es so, dass es eigentlich eine ziemliche Erfolgsstory ist. Also wenn man es ehrlich gesagt von außen betrachtet, sah es auch lange einfach demnach aus. Immer neue Akquisitionen, es kamen immer andere Geschäftsfelder mit dazu, neue Plattformen wurden integriert und das war irgendwie ja eine Company, die einfach vom Gefühl her vieles in den richtigen Zeiten richtig gemacht hat. Und wenn man die Pressemitteilungen der letzten Jahre durchgeht, entsteht fast immer der Eindruck, dass gefühlt jeden Monat irgendwo irgendein auch nicht ganz unbekannter Player von der DPG, wie wir ihn jetzt nennen werden, übernommen wurde. Und wenn man ganz ehrlich ist, das sind genau die Geschichten, die ein sehr, sehr relevanter Aspekt, die Börse, einfach liebt. Investoren lieben einfach Wachstum. Ich habe schon die Stimme von dem einen oder anderen im Ohr, die das eben genauso sagen würden oder genauso dementieren würden. Aber Die Börse liebt es einfach, wenn Firmen sehr, sehr schnell wachsen. Und vor allem lieben sie es, wenn Wachstum eben halt auch an Profitabilität gekoppelt ist. Und TPG lieferte sehr, sehr lange eben halt auch genau diese Story. Steigende Umsätze, steigende Zahlen, was EBIT, EBITDA und Co. anging. Neue Übernahmen, neue Märkte, neue Plattformen in neuen Märkten. Und vor allem, ja, wenn man da gefragt hätte, was sind so eigentlich so die spannendsten E-Commerce-Aktien? Da gibt es in Deutschland natürlich generell recht wenige. Aber hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, TPG ist schon irgendwie mit dabei. Klar, es gibt dann natürlich noch ein paar andere Digitalfirmen, aber ich fand das Modell immer sehr, sehr spannend und ich hätte mich auch selbst ertappt, da eben dann genau zu sagen, TPG, genau das ist es. Und ja, man will es vielleicht nicht direkt Absturz nennen, aber genau aus dieser Betrachtung aus der Börse und eben halt auch auf dem Blickwinkel, wie man drauf geschaut hat, ist es dann halt eben so interessant. Denn die Frage, die ich sehr spannend finde, ist so ein bisschen, wo oder wie und wann genau ist aus dieser extrem krass gefeierten Wachstumsstory dann eigentlich wirklich sowas wie ein kleiner Absturz oder Krisenfall geworden. Genau, und die Frage ist dann halt ganz klar auch, wo entstanden so ein bisschen die ersten Zweifel? Um das zu verstehen, muss man schon ein paar Jahre zurückgehen, denn die Kritik beginnt nicht erst 2026, die beginnt auch nicht irgendwie im Dezember 2025, sie beginnt am Ende deutlich früher. Zunächst geht es um Themen, die man bei stark Acquisition-getriebenen Unternehmen häufiger sieht. Kritische Investoren und auch Medien stellen halt eben Fragen, die sind völlig berechtigt. Aber vor allem bei diesen Spekulationen, wo Unternehmen sehr viel mergen, ist es halt eben ganz, ganz klar, dass es nicht nur Leute gibt, die das von der Seitenlinie extrem bejubeln oder halt eben schreien, wie cool ist das denn, sondern eben halt auch kritische Stimmen immer, immer lauter werden. Da kam dann zum Beispiel, wie viel Wachstum kommt eigentlich aus den Übernahmen, wie viel Wachstum ist wirklich organisch, also wie viel wachsen die einzelnen Plattformen untereinander eigentlich noch, wie werden dann vielleicht auch bestimmte Übernahmen und Co. bilanziert, also es entsteht auch ein sehr, sehr undurchsichtiges Geflecht und vor allem, welche Rolle spielen dann eben auch sowas wie Bilanzierungseffekte, wo dann halt eben vor allem finanzmathematisch schon ziemlich spezifisch drauf geschaut werden muss, was mir auch eben heute nicht gelingen wird. Aber dass man sich natürlich fragt, wo unter was wird was jetzt genau mit einbegriffen. Und ein Wording, was immer wieder fällt, es fällt sowohl auf der Argumentationsseite von der TPG, aber eben auch in vielen Nachrichten und News fällt immer wieder dieser Name Badwill. Unter Investoren sagen das auch immer häufiger. Wir kommen später nochmal dazu. Aber wichtig ist, zu diesem Zeitpunkt, als auch sowas wie ein Badwill das erste Mal irgendwie in den Raum gespielt wird, geht es nicht wirklich um Existenzfragen der TPG, sondern es geht vereinfacht wirklich einfach um Bewertung. Es geht um Bilanzierung, also recht klassische Abläufe, die juristische Personen dann halt eben einfach durchlaufen. Und man fragt sich dann eher, wie stark ist die TPG wirklich? Und man fragt sich eben nicht, hat sie Grund zur Existenz? Weil das ist ein sehr, sehr großer Unterschied am Ende ist. Eine Firma, und das sehen wir natürlich jetzt gerade aktuell, vielleicht am Fall von SpaceX ganz gut. Ich hoffe, ich mache mir ja keine Feinde. Aber eine Firma kann halt immer überbewertet sein, aber trotzdem gesund sein. Das eine schließt das andere nicht zwingend aus. Der Konflikt wird dann aber im nächsten Kapitel einfach immer deutlich stärker in die Öffentlichkeit getrieben. Es ist natürlich klar, wenn man immer bekanntere und auch interessantere Plattformen einfach onboardet oder kauft, man fällt natürlich viel mehr auf, man ist auf einmal der Elefant im Raum und alle gucken so ein bisschen auf einem und mit der Zeit wird dann wirklich auch die Berichterstattung über die TPG einfach kritischer. Vor allem das Manager-Magazin beschäftigt sich sehr, sehr stark mit dem Unternehmen. Zunächst auf der Ebene der Übernahmen, der Bilanzierung, was die Unternehmensstruktur angeht nach den erfolgreichen Merges, nach Transparenz. Aber die Diskussion bleibt relativ lange stark in der Investoren- und Börsenwelt. Von meinem Gefühl her wurde das recht lange auch in unserer Bubble auf LinkedIn und Co. nicht wirklich stark betrachtet. In einer sehr, sehr spezifischen oder fokussierten Investoren- und Börsenwelt war es aber schon so, dass die Diskussion intensiv war, aber halt eben dort geblieben ist. Die meisten E-Commerce-Unternehmer, Brands und Co. bekommen davon dann halt irgendwie kaum was mit und dann passiert etwas recht Entscheidendes, was halt in Eskalationen von Diskussionen immer passiert, denn die Diskussion verschiebt sich. Wenn man sich vorher die Frage so ein bisschen gestellt hat, wie gut ist so das Geschäftsmodell, macht das eigentlich Sinn, was ist sozusagen mit der Margenstruktur dahinter, wurde die Frage so ein bisschen missbetrachtet, sondern mit der Menge der, sag ich mal, Unternehmenszukäufe und Co. wurde halt immer stärker die Frage gefragt oder lauter nach der Antwort geschrien, wie stabil ist eigentlich sozusagen die Finanzierung dahinter, weil das ist natürlich ein ganz anderes Thema und vor allem halt auch eine ganz andere Liga an, wie Sachen eskalieren können. Und auch genau in dieser Betrachtung gibt es dann ganz, ganz klar einen Wendepunkt. Wenn man sich die jüngsten Berichte anschaut, dann fällt auf, es geht heute irgendwie nicht mehr nur noch um Bewertungen. Es geht nicht mehr darum, was der Badwill ist. Es geht nicht mehr wirklich darum, irgendwie zu argumentieren, was genau die Akquisitionsstrategie hinter der TPG am Ende eigentlich ist. Also das, was man sehr, sehr viele Jahre eben gemacht hat. Sondern es wird wirklich eskalativ. In den Berichten geht es um Steuerforderungen. Es geht um Vollstreckungsmaßnahmen. Es geht um Kreditbeziehungen, Banken, Finanzierung. Und natürlich eben auch Liquidität. Und was dann halt eben passiert, ist ganz normal für Finanzmärkte. Wenn solche Sachen aufkommen, dann ist es nicht mehr ein vielleicht zu hoch bewertetes Unternehmen, ist trotzdem gesund. Der Markt wird halt eben an dieser Stelle nervös. Und warum ist das so? Weil Investoren, und das kennt man natürlich auch aus der Betrachtung, können wirklich mit sehr, sehr vielen Sachen und Dingen leben, sind natürlich sehr druckgetrieben. Das heißt, man kennt selber, wenn man vielleicht den Bootstrap-Weg am Ende verlässt. Es ist aber trotzdem so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt zu gehen. Man kann beispielsweise langsamer wachsen. Es gibt immer eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir verzichten jetzt aktiv auf Margen. Man verfehlt sowas wie Prognosen, die man vielleicht aufgestellt hat. Aber sobald Finanzierung zum Thema wird, mit den Bausteinen, die wir eben gesagt haben, reagieren Märkte sehr, sehr schnell, sehr, sehr empfindlich. Denn Finanzierung ist für, das hatten wir schon mal gesagt, Unternehmen oder Gruppen, die sehr, sehr stark akquirieren, nicht irgendein Nebenthema. Es ist am Ende der zentrale Bestandteil des Geschäftsmodells. Akquisition wird immer von Geld getrieben. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle für unseren Partner Chat Armin. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie manche Brands euch im exakt richtigen Moment auf WhatsApp erreichen, lasst mir eins sagen, das passiert wahrscheinlich nicht zufällig. Die Frage dahinter ist, wie macht man das und wie geht's am schnellsten? Meiner Meinung nach auf jeden Fall mit Chat Armin. Chat Armin hilft E-Commerce-Marken dabei, WhatsApp-Marketing sauber zu automatisieren. Über 400 Brands vertrauen der Marke aus Wien bereits und die Integration in Shopify, Klaviyo und Co. geht einfacher, als du wirklich denkst. Daher meine Empfehlung, einfach mal mit Chatamin auseinandersetzen auf chatamin.com. Und was dann halt infolge dieser neuesten Berichterstattungen, wo es dann ja wirklich um tiefgreifende Inhalte geht, also ich meine sowas wie Vollstreckungsmaßnahmen oder Steuerforderungen und Co., das sind jetzt keine Lappalien, über die wir reden, da reden wir jetzt nicht, dass da irgendwie mal ein Strafzettel nicht bezahlt wurde. Klar, das eine kann natürlich auch wahrscheinlich zu dem anderen führen, aber es geht auf dem Niveau natürlich um eine viel, viel tiefere Ebene. Passiert natürlich eins, die Aktie und der Kapitalmarkt reagieren natürlich extrem drauf, klar, DPG war jetzt nicht oder ist nicht irgendwie am DAX und Co., das heißt, es sind andere, Börsen, an denen das gehandelt wird. Aber man sieht natürlich trotzdem, dass die Aktie extrem stark reagiert. Viele Menschen sehen jetzt einen Kurseinbruch von irgendwie über 30%. Also die Berichte wurden am 12. Juni das erste Mal nach außen kommuniziert und am Folgetag bricht die Aktie extrem stark ein und man denkt sich ja eigentlich, okay, irgendwie, da muss wirklich was Schlimmes passiert sein oder beziehungsweise die Aktienentwicklung spiegelt dann so ein bisschen die aktuelle Thematik ganz gut wider. Aber man muss so an der Stelle auch einfach ganz ehrlich sein. So einfach ist es eben nicht. Die Plattformen waren halt am nächsten Tag immer noch da. Die Mitarbeiter sind immer noch zur Arbeit gekommen. Kunden haben immer noch eingekauft. Und die Umsätze, die man vielleicht hinter sowas jetzt vermuten würde, brechen nicht einfach über Nacht ein. Denn was sich verändert hat, und das ist auch sehr, sehr klassisch für den Kapitalmarkt, ist was anderes, denn das Problem liegt nicht an den Punkten, die wir gerade gesagt haben. Das Problem liegt daran, dass sich das Vertrauen in die TPG einfach deutlich, deutlich stärker verändert hat. Und Börsenkurse sind am Ende nichts anderes als die Summe aller Erwartungen über die Zukunft. Also es sind alles Annahmen. Man sieht es ja auch, glaube ich, aktuell ziemlich, ziemlich gut, dass viele Sachen nicht im Hier und Jetzt bewertet sein müssen, dass sie eben aufgehen, sondern dass einfach viele andere Bausteine sowas extrem krass hebeln können. Und wenn dann plötzlich Unsicherheit entsteht, dann sinken halt die Erwartungen an das Unternehmen extrem. Und das scheint halt eben hier genau passiert zu sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig hier zu sagen, weil die Sachen meistens nicht direkt zusammenhängen. Und genau das scheint hier halt eben passiert zu sein. Das ist sozusagen die Entwicklung seit ungefähr 7 Tagen. Und der Markt ist am Ende das, der angefangen hat, die Risiken der TPG anders zu bewerten als vorher. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Es ist sozusagen einfach die gesamte Entwicklung, die dann eben da wiedergespiegelt wird und keine Bestätigung, dass die Vorwürfe oder Anschuldigungen da eben berechtigt oder gar wahr sind. Wenn man sich dann eben anguckt, passiert eins, oder das ist halt eben auch mir jetzt transparenterweise sehr, sehr wichtig zu sagen, ich fasse hier nur sozusagen die Entwicklungen der letzten Jahre und jetzt vor allem auch der letzten Monate zusammen. Die TPG hat immer sehr, sehr transparent, und das muss man auch sagen, es gibt eine eigene Website zu der ganzen Thematik, jetzt nicht zurückgeschlagen, sondern die Sachen aus ihrem Blickwinkel ganz klar eingeordnet. Das heißt, die TPG als andere Seite hat die Vorwürfe jetzt nicht einfach hingenommen und gesagt, ja, ich sag da jetzt mal nichts zu. Das muss man hier ganz, ganz klar erwähnen, weil das ist meiner Meinung nach auch in so einer Betrachtung sehr, sehr wichtig. Ganz im Gegenteil, die TPG geht aktiv dagegen vor. Es werden Stellungnahmen veröffentlicht. Es gibt eine eigene Seite, wo verschiedenste Sachen vom Manager-Magazin und anderen Medien ganz klar aufgegriffen werden, wie diese eingeordnet sind dann von der TPG an sich. Es wurden Stellungnahmen veröffentlicht, rechtliche Schritte wurden eingeleitet und wie gesagt, es gibt eine eigene Website, auf der wirklich diese Vorwürfe Punkt für Punkt adressiert werden. Es ist so eine Art Ping-Pong, es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Meinung über 2, 3 Absätze, geschrieben in Textform, es ist eine eigene Website, die sich wirklich eben genau darauf adressiert. Meiner Meinung nach ist das hier ein sehr spannender Punkt, weil ein Unternehmen kann sich natürlich auch immer wegducken. Es scheint aber so, dass die TPG die Anhaltspunkte für ja einfach rufschädigend und Co. hält oder in vielen Punkten halt einfach nicht als wahr, was ja auch komplett berechtigt sein kann oder was auch komplett berechtigt ist. Spricht aber klar auch für sie, dass sie sich jetzt nicht wegducken, sondern in der Thematik halt eben drin bleiben. Und in mehreren Fällen haben Gerichte einzelne Aussagen oder Formen der Berichterstattung dann wirklich beanstandet. Das bedeutet wohlgemerkt nicht automatisch, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich es gut finde, dass da Stellung bezogen wird, dass sämtliche Kritik falsch ist. Aber es bedeutet halt eben, wie gerade gesagt, auch nicht, dass diese Kritik am Ende richtig ist. Und genau deshalb ist die aktuelle Situation halt so schwer zu bewerten. Es steht so ein bisschen so 2 Fronten gegeneinander und wir haben keine Situation, in der eine Seite klar gewonnen hat oder eine Seite klar verloren hat. Wir haben 2 völlig unterschiedliche Narrative und beide Seiten haben jetzt gerade, ja, meinen auf jeden Fall, Recht zu haben und die Zukunft wird am Ende zeigen, worum es eigentlich geht. Und wenn wir jetzt aber sozusagen nochmal den Schritt wieder nach außen nehmen, nachdem wir jetzt so ein bisschen durchgegangen sind, was eigentlich passiert ist, ist es wichtig zu verstehen, warum die Banken jetzt eigentlich in dem ganzen System so wichtig werden. Also lass uns deswegen einmal kurz drüber sprechen, warum die Diskussion mit und über die Banken hier überhaupt so relevant ist. Weil nehmen wir an, ihr habt eine E-Commerce-Brand, die macht 20 Millionen Umsatz, 10% Marge oder 10% Ergebnis, 2 Millionen Gewinn. Man denkt sich, läuft super. Jetzt habt ihr vielleicht die Möglichkeit, links und rechts schwirrt da der ein oder andere Marktbegleiter mit rum. Ihr habt die Möglichkeit, den Wettbewerber zu kaufen und der kostet allerdings 15 Millionen Euro. Ihr habt eigentlich ein gesundes Unternehmen, aber ihr merkt ziemlich schnell, oh, ich habe keine 15 Millionen auf dem Konto und könnt ihr das Unternehmen kaufen. Was passiert also? Ihr geht zur Bank und plötzlich merkt ihr, oh, ihr könnt viel schneller wachsen, als ihr es eurer eigenen Kraft jemals könntet. Das ist jetzt keine Magie, die ich euch jetzt hier irgendwie verkaufen will. Viele kennen das natürlich, aber man merkt einfach, dass Fremdkapital schon eine Art Zauberei ist, mit der man schon ziemlich schöne Sachen machen kann, die aber auch sehr, sehr gefährlich werden kann. Also es ist wie eine Art Turbo, der gezündet wird, wie in einem 911er. Turbolader, pam, schießt einmal und sozusagen eine neue Stufe wird erreicht. Doch genau dieser Turbo kann zum Problem werden, wenn halt eben vor allem Unsicherheit entsteht. Denn Banken stellen natürlich ganz klar Bedingungen und nur weil beispielsweise die TPG riesig ist, wird sie natürlich andere Kontakte haben, die ich jetzt nicht habe. Aber auch da werden Banken ganz, ganz klar Bedingungen stellen. Solange alles gut läuft, spricht kaum jemand darüber, was irgendwie gerade passiert oder da gibt sich dann keiner irgendwie das Wort in die Hand, sage ich jetzt einfach mal. wenn es gut läuft, ist es eigentlich allen egal, aber wenn Fragen auftauchen, der Markt skeptischer wird, Bewertungen sich verändert, schauen Banken dann plötzlich genau hin und genau deshalb reagieren Investoren bei solchen Berichten, die halt jetzt gerade entstanden sind, dann eben sehr, sehr sentimental oder beziehungsweise jetzt nicht sentimental, sondern einfach sehr sensibel. Und am Ende des Tages ist es auch sehr, sehr wichtig, diesen Bad Will nochmal ein wenig einzuordnen, weil wenn uns die Frage gestellt wird, wo entsteht sehr, sehr viel Skepsis oder wo ist vielleicht auch so dieser Ursprung der Kritik an der TPG eben genau gewachsen, dann ist es der Bad Will. Und das ist eigentlich am Ende kein wirklich kompliziertes Thema, aber etwas, was ich in der Situation eigentlich sehr, sehr spannend fand. Wir wollen das jetzt auch nicht zu kompliziert machen, aber aus gegebenen Anlass, man stellt sich vor, ihr kauft ein Haus, vielleicht sind wir gerade oder ich gerade in einer ähnlichen Situation, deswegen fand ich es ein passendes Beispiel. Ihr habt einen Gutachter, der Gutachter sagt euch, okay, das Haus ist 500.000 Euro wert, aber der Verkäufer muss eben sehr, sehr dringend verkaufen. Und ihr macht dann eigentlich nichts oder beziehungsweise wenn ihr sozusagen, seid jetzt ja gar nicht in der Thematik mit drin, aber wenn ihr wisst, dass der Verkäufer sehr, sehr dringend verkaufen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht gering, dass es nicht für 500.000, was der Gutachter sagt, verkauft wird, sondern eher vielleicht für 300 oder 350.000 Euro. Und somit habt ihr natürlich dann schon direkt ab Sekunde 1 nach dem Deal den Wert geschaffen und gesteigert. Nicht renoviert, es wurde irgendwie keine PV-Anlage aufs Dach gepackt, einfach nur, weil ihr günstig eingekauft habt, ist dieses Ding dann eben schon im Wert gestiegen. Und das ist eigentlich genau das, was der Badwill irgendwie ausdruckt. Und Gewinne werden halt einfach dadurch dann einfach, die lassen sich besser darstellen, die sehen einfach besser aus. Andere sagen, das ist genau eben die Kunst guter Übernahmen. Aber es ist meistens etwas, wo, wenn es wahr ist, was hier in diesem Fall nicht bewertet oder was ich nicht kommentieren will oder was ich auch einfach gar nicht bewertet werden kann, es gibt in dieser Denkweise halt auch meistens immer einen Verlierer. Und deswegen ist es halt so zentral, nicht weil es halt dann natürlich eine Übernahme war oder zwei. Es geht wirklich um Dutzende Übernahmen, die da seit Jahren getätigt wurden. Und deswegen ist da natürlich die Betrachtung von einer einzelnen Goodwill-Thematik auf eine gesamte Unternehmensgruppe natürlich nochmal anders zu betrachten. Ich frage mich natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen, was kann man aus der ganzen Sache eigentlich drehen oder lernen. Der eigentliche Grund, warum ich diese Folge machen wollte, ist nicht die Aktie, ist nicht der Herr Dr. Dominik Benner. Ich finde es eigentlich immer spannend, dass man sich die Sachen, die in der aktuellen Zeit passieren, dann auf sich überträgt und guckt, was kann ich dafür eigentlich mitnehmen. Am Ende geht es mir hier nicht darum, wer recht hat. Es geht mir nicht darum, jetzt hier die Bewertung zu machen vom Manager-Magazin oder von der TPG, wer jetzt hier recht hat. Mich interessiert eigentlich viel mehr was anderes, sondern mich interessiert an der ganzen Sache oder was ich einfach extrem spannend finde, ist zu sehen, wie schnell sich Wahrnehmungen verändern können. Und da muss ich mich auch selber so ein bisschen mit einbeziehen, weil ich weiß noch, dass ich die Folge gemacht habe. Die Folge ist, glaube ich, 2024 unsere meistgehörte Folge, glaube ich, fast geworden oder vielleicht zweitmeiste. Es war auf jeden Fall unsere Lieblingsfolge, die wir an Weihnachten nochmal released haben. Und ich war sehr, sehr lange großer Fan. Ich bin dann in Kontakt gekommen mit verschiedenen Leuten, habe dann natürlich auch die Berichte gelesen und bei mir hat sich dann eben auch recht schnell die Wahrnehmung verändert. Und was für mich sehr, sehr lange als irgendwie Vorzeigecase war, wo es viel um Wachstum ging, wo ich dachte, ey, Wahnsinns-Story, die ich beispielsweise auch anderen ans Herz gelegt habe, hey, lad sie doch mal ein für euren Podcast. Mega spannend, dass sich eben das halt auch einfach geändert hat und heute spricht man nicht mehr darüber, was für ein kranker Enabler, was ein smarter Gedanke, was für ein tolles Wachstum da realisiert wurde. Man spricht darüber, wie es finanziert ist, über sehr kapitalmarktbetrachtende Aspekte und eben darüber, wie hart da eben auch ins Gericht gegangen werden kann. Und ich glaube, das ist, was jeder Unternehmer kennt, was jeder Unternehmer mitnehmen kann. Das Blatt kann sich ziemlich schnell wenden, auch wenn du eigentlich nichts falsch machst. Ich habe ganz klar gesagt, ich bewerte hier heute nicht, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Aber man sieht natürlich ganz klar, wie schnell aus Rückenwind Gegenwind werden kann. Und der Gegenwind wird natürlich gefühlt immer stärker. Und wenn du wächst, werden viele Dinge halt ganz klar als Stärke interpretiert. Man wirkt als sehr souverän, man wirkt als sehr, sehr stark. Aber wenn nur ein Funken Unsicherheit entsteht, werden dieselben Dinge sehr, sehr plötzlich sehr, sehr kritisch betrachtet. Und deswegen finde ich genau diesen Fall so spannend, weil er am Ende eben ganz genau zeigt, dass Wachstum und Vertrauen dann wirklich doch sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Man kann kein immenses Wachstum aufbauen, wenn das Vertrauen fehlt. Und dieser Fall ist, glaube ich, auch sehr, sehr schön an den aktuellen Marktentwicklungen generell aktuell zu sehen. Das heißt, aus vielen Gründen fand ich sehr, sehr spannend, heute die Folge diesem Thema zu widmen. Vielleicht, und damit kommen wir dann auch zum Abschluss dieser Folge, vielleicht hören wir in 6 Monaten nochmal was anderes und sagen, puh, die Vorwürfe damals waren echt völlig überzogen. Man muss natürlich schon sagen, dass man damit schon so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird, so ehrlich will ich sein. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dass wir in 6 Monaten sagen, puh, die Warnsignale waren echt offensichtlich. Das Ding mit dem Ding ist XYZ passiert. Ich weiß es heute nicht, aber es gibt natürlich die ein oder andere Entwicklung, die in den letzten Jahren auch bei vielleicht Digital- und Finanzfirmen dafür gesorgt hat, dass man da ein wenig skeptischer wird oder vor allem bei diesen Aufschreien dann etwas genauer hinschaut. Ich weiß es heute nicht und ich will und werde es heute Abend oder heute nicht bewerten, wer hier im Recht ist und wer Unrecht hat. Ich glaube, jeder, der heute behauptet, die Wahrheit bereits zu kennen, macht sich ein bisschen zu einfach. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, das nüchtern weiter zu betrachten. Und genau deshalb finde ich auch, dass der Fall so spannend ist. Eben nicht wegen den Schlagzeilen, sondern einfach, weil hier die Frage sichtbar wird, die auch weit dann über die TPG hinausgeht. Weil die Frage ist dann am Ende, wie belastbar ist Wachstum eigentlich wirklich und wie schnell bilden Leute sich eine Meinung. Und das ist am Ende die Frage, die sich hier jeder Unternehmer irgendwann stellen höre. Und ich möchte auch zum Ende dieser Folge kommen. Vielleicht hören wir in 6 Monaten oder vielleicht kriege ich in 6 Monaten die Nachrichten oder haus hier nochmal irgendwie raus, dass die Vorwürfe völlig überzogen waren. Es kann wirklich sein, dass nichts der ganzen Sachen wahr sind oder dass sie einfach nicht so gravierend sind, wie sie jetzt dargestellt sind. Aber vielleicht hören wir uns in 6 Monaten noch wieder und sagen, die Warnsignale waren schon offensichtlich, weil man muss eben einfach sagen, es gab natürlich in den letzten Jahren noch eine andere Firma, die auch in die Schlagzeilen gekommen ist am Kapitalmarkt, die ja natürlich auch einfach rückwirkend betrachtet genauer hätte kontrolliert werden sollen, wo man genauer hätte hinschauen müssen, wo dann eben sehr, sehr viel in die Hose gegangen ist und die Warnsignale, die so offensichtlich waren, irgendwie nicht wirklich berücksichtigt wurden. Ich weiß es heute nicht. Ich kann nur so viel sagen. Ich schätze den Herrn Dr. Dominik Benner sehr. Ich finde das Modell weiterhin sehr, sehr spannend, aber man sieht natürlich schon jetzt gerade, steht einfach viel auf dem Tisch und ich glaube, jeder, der heute behauptet, die Wahrheit wirklich zu kennen, macht sich auch wirklich vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber genau deswegen finde ich diesen Case auch so interessant, am Ende nicht wegen der Aktie, nicht wegen der Schlagzeilen, sondern weil hier einfach eine Frage sichtbar wird, die am Ende auch sehr, sehr weit über die TPG hinausgeht, weil die Frage ist eigentlich, wie belastbar ist Wachstum am Ende wirklich? Und das ist eine Frage, die sich jeder Unternehmer irgendwie immer stellen sollte. Wachstum um welchen Preis? Wachstum in welchen Umständen? Und wenn ich euch heute eine Sache mitgeben möchte, die man vielleicht einfach mal hinterfragt für sich selber, ist es halt eben genau das. An der Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken fürs Zuhören. Mich hat es sehr gefreut, diese Sonderepisode heute einfach einmal aufzunehmen und wünsche euch in dem Sinne einen guten Start in die Woche und freue mich dann, übernächste Woche wieder zurück zu sein mit einem sehr spannenden Gast aus dem E-Commerce. Und damit sind wir raus für heute. Vielen Dank erneut an Chat Armin für den Support in dieser Folge und falls eure WhatsApp-Strategie aktuell hauptsächlich aus, man müsste da mal was machen besteht, wisst ihr, glaube ich, jetzt, wo ihr anfangen könnt.